mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Wir präsentieren heute mit den Waffeln einer Frau mit Matze Knob.
Einfach ein Wahnsinnstyp, immer wieder lustig und ein großartiger Gast bei dir.
Ja, und wenn man einen einlädt, kommen ja viele. Also das, das ist, sag ich mal, wie so eine Familie, weißt du? Wie so eine Familie. Der kommt und bringt dann noch Dieter Bohlen und Pep Guardiola und Olli Kahn und alle mit. Und er ist ein, das ist mir wieder aufgefallen, ein wirklich sehr empathischer Gesprächspartner, der, also wenn ich nicht ganz bei der Sache war und mal so kurz nach unten geguckt habe, hat er gesagt, ich merke schon, ich langweile dich, dann reden wir jetzt lieber über was anderes. Und er hat schon viel, ich glaube ja, so Menschen, die so viel Bühnenerfahrung haben.
Das stimmt.
Die sind einfach so mit allen Wassern gewaschen.
Ja, 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 ja. Und dann natürlich eben, dass er nicht nur mit vielen Menschen sozusagen im Gepäck kommt, sondern auch dieses Umschalten im Satz quasi mitunter, ne? Das ist echt irre.
Das ist ganz irre. Toll. Also, bevor wir jetzt lang drüber reden, die Leute sollen sich doch einfach anhören. Deswegen sind wir doch schließlich hier mit den Waffen einer Frau. Heute mit dem unglaublichen Matze Knob. Einen wunderschönen guten Tag. Ach, heute kommt ein, ich möchte feiner sagen, ganz lieber Kollegenfreund zu mir in die Sendung, schon zum zweiten Mal. Und wirklich nur die Harten kommen in den Garten, kann man sagen. Und zum zweiten Mal zu uns, heute in der Show, Matze Knob!
Juhu, ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf. Und ich habe mir gerade überlegt, ob du auch schon mal Leute anmoderierst wie sowas wie, er ist ein Riesenarschloch. Und ich wollte eigentlich überhaupt nicht, dass er in die Sendung kommt, aber es ließ sich nicht vermeiden. Gibt's das auch schon mal so an Moderation?
Ja. Nee, aber man sieht es manchmal, also vielleicht noch nicht bei der Begrüßung, da bin ich ja meist noch guten Mutes, aber im Laufe des Gesprächs verrutscht mir schon bei manchen Leuten auch ein bisschen die, wie soll ich sagen, die Kontenance im Gesicht.
Achso, da hängen dann deine Augenlider quasi?
Gegen Ende meines Jahres habe ich immer das Gefühl, wenn mir jetzt nochmal einer sagt, er hat ein ganz persönliches Album rausgebracht, wo er richtig viel Herzblut und das ist das beste Album, was er hier geschrieben hat, dann kriege ich leichte Ermüdungserscheinungen. Kannst du es nachvollziehen?
Ich kann es nachvollziehen, weil ich auch komplett anders bin. Also wenn ich so Bücher rausbringe, ich rotz die einfach so dahin, weißt du, oder auch so einen Song. Ja, ich den ersten Besten, der mir zugeschickt wird, singe ich einfach ein und dann sage ich zu meinem Management, seht halt einfach zu, dass es irgendwie an den Mann gebracht wird.
Nein, das machst du nicht. Du machst alles mit Liebe.
Das stimmt. Es ist alles sehr persönlich, was ich rausbringe.
Ja, und es mein ist persönlichster überall, Song. Ja. Das ist zum Beispiel ja was du nie sagen musst. Diese Art von Lügen musst du nicht erzählen.
Das stimmt. Nein, aber in der Tat ist es ja. Aber jetzt sei doch mal ehrlich, Barbara, du hast doch auch schon viele, viele Lieder rausgebracht und sehr, sehr gute Lieder übrigens rausgebracht.
Wahnsinn,
aber
Wahnsinn.
Was willst du denn auch oder wie willst du denn auch Musik verkaufen, außer dass du singst? Das ist ja auch super, super schwierig. Und beim Buch, und gerade wenn du ein Kochbuch hast, und ich gebe ja zu, ich habe ja auch irgendwann vor 3 Jahren ein Kochbuch gemacht. Ja, was willst du denn da sagen? Du musst ja sagen, es sind meine Lieblingsgerichte und ich habe da wirklich Herzblut reingelegt, weil was anderes bleibt dir ja nicht übrig. Ansonsten musst du das Essen servieren. Aber das geht ja nicht. Also bleibt dir nichts anderes übrig.
Lass mich bitte kurz da einhaken. Das hatte ich in meinen ausgiebigen Rechercheunterlagen gar nicht gefunden. Ein Kochbuch. Die schönsten Fußballgerichte oder schwarz-weißes Essen oder was hast du denn? Was hat man? Du machst was mit Grillen bestimmt. Du hast was mit einem Grillbuch gemacht. Was war das?
Na, ich sage ja immer grundsätzlich, wenn demnächst Fleischkonsum reduziert werden soll, dann musst du genau hinhören, ob der Nachbarn dich zum Grillen einlädt oder zu grillen. Ne? Das ist schon mal das Erste. Aber das Buch heißt Kochen mit zwei linken Händen. Und da geht es darum, dass Menschen, die nicht kochen können, und da gehören ja viele dazu, es mit mir lernen können, weil ich habe es auch gelernt. Also ich habe das Buch geschrieben und habe es dabei gelernt. Und das Buch habe ich mit meiner Mutter zusammen geschrieben und da sind so die Gerichte meiner Kindheit drin. Weißt du, alles, was ich früher so nach der Schule bekommen habe, wenn ich nach Hause kam, da gab es dann so Zwetschgenknirdel und Kaiserschmarrn und Pfannkuchen.
Ja, sag mal, bist du halb österreichisch oder was? Deine Mutter ist die Österreicherin?
Na, meine Mutter kommt die ist ja nach dem Krieg, ist die damals geflüchtet und zwar aus dem, man würde sagen, aus dem Sudetenland. Also ist heute die heutige Tschechei.
Die machen aber viel Knädel. Ne? Knädel ist da natürlich eine ganz große. Ja.
Eine ganz große. Und die eine Hälfte der Verwandtschaft ist also nach Westfalen geflüchtet, also nach Lippstadt, da wo ich jetzt auch bin hier. Ja. Und die andere Hälfte ist falsch geflüchtet nach Bayern.
Die sind links abgebogen.
Die sind links abgebogen, warum auch immer. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber es ist wirklich so, die wurden ja damals auch verteilt. So, und die eine hat man gesagt, ihr habt mehr so bayerische Gesichter, ihr geht nach Bayern. Und die andere, aber meine Uroma, die war zwischendurch, war sie Nationalität Österreich-Ungarn.
Nein! Ja. Du, ich finde, ein Österreicher in der Familie, das wäre so schön. Wirklich, ich bin so Österreich viel, austrophil, sage ich jetzt mal. Ich flippe aus, wenn einer mit mir im Wiener Dialekt spricht und dann vielleicht noch weiß, sagt, wenn magst du einen Sommerspritzer und damit meine ich jetzt ein Getränk, dann bin ich sofort dabei.
Ja, das ist Leihwand. Und wenn man da in Österreich, in Wien, im 13. Bezirk, gibt es denn überhaupt, ich weiß es gar nicht, wenn man da vielleicht mit dem Riesenrad am Prater rumeinander fährt, ist super. Toll.
Aber findest du nicht? Ich finde, diese Dialekte, das ist einfach so was Tolles. Du kannst ja einfach auch alle. Du kannst es wirklich. Das können nur ganz wenige, weil die meisten verwechseln dann nämlich doch Bayerisch und Österreichisch miteinander.
Ja, der Wiener zirkt es ein bisschen. Es ist super, los ist sehr dann hier.
Ja, genau. Ja,
du kannst ja eigentlich Dialekte sprechen, ohne dass du was sagst, ne?
Ja. Und das Bayerische geht so.
Ich habe einen Verwandten, der wohnt in Garmisch-Partenkirchen.
Ja, und die sprechen schön.
Ja, der hat beim Sportamt da irgendwo gearbeitet, der war immer fürs Skispringen zuständig und so. Und das ist so, die sind ja einfach geil. Der war dann irgendwann mal, hat er uns mal besucht in Lippstadt und ist dann um 12 Uhr ist er angekommen und um 14 Uhr hat er zu seiner Frau gesagt, jetzt fahren wir wieder. Und dann wird gesagt, ja, Moment mal, aber ihr seid doch gerade, das ist jetzt so, ich weiß nicht, er hat sowas gesagt, das ist ja nicht meine Welt, jetzt müssen wir wieder zurück, mir reicht's auch. Sonst habe ich meiner Frau den Gefallen getan, jetzt waren wir mal da und jetzt reicht's auch wieder. Und dann sind in der zwei Stunden jetzt wieder heimgefahren. Was, das ist super.
Du, ich bin letztens an dir vorbeigefahren und dachte ich mir, guck mal, hier wohnt der Matze. Ich war nämlich zwischen Düsseldorf und Bielefeld unterwegs und dann von Bielefeld nach Berlin und da fährt man praktisch bei dir vorbei.
Das ist so, ja. Und mehr kann man hier bei uns auch nicht machen, außer vorbeifahren. Aber es ist ein schönes Städtchen, wo man vorbeifahren kann. Es gibt ja so Städte, wo du nicht vorbeifahren möchtest, sondern da hast du das Gefühl, da musst du auch mal anhalten. Bei uns fährt man gerne vorbei.
Was ist das Schönste an Lippstadt?
Lippstadt ist in der Tat eigentlich sehr, sehr schön. Also wir haben sehr viel Wasser, wir haben die Lippe und die Lippe teilt sich so in der Mitte, also wenn die so, die fließt so auf Lippstadt zu und dann teilt die sich so in vier Arme auf. Weißt du? Und dann hast du so die nördliche Umflut und die südliche Umflut und den Hauptteil der Lippe und so. Und deswegen sind wir recht, wir haben sowas, das nennt sich den grünen Winkel.
Klingt wie, als würdest du ehrlich gesagt im Biologiebuch den Genitalbereich einer Frau beschreiben. Ja. Die große Schamlippe, die grüne Schamlippe, die zerteilt sich in der Mitte, da ist dann das Dreieck.
Und dann kommt der grüne Winkel.
Weil der ist schon lange nicht mehr, verstehst du, wenn es ein bisschen feuchtelt, dann wird es auch mal schnell ein bisschen grünmusig.
Ja, finde ich, sind das so Passagen, die drin bleiben bei dem Podcast? Ja, ne?
Ja, im Podcast schon. Für die UKW-Station müssen wir gucken.
Okay, verstehe ich. Aber das könnte ich eigentlich in mein Programm aufnehmen, dass der Lippstadt, der grüne Winkel doch so ein bisschen an eine, du hast es schön beschrieben, du als Frau darfst das, ich muss ja schon wieder vorsichtig sein. Es ist ja,
ich weiß, aber das würde ich wirklich, also wenn du sagst, wenn so gut. Wie du jetzt, es fließt etwas zu und das zerteilt sich dann in zwei Lippen, da bin ich doch sofort hier Muschihausen.
Ja. Natürlich, es könnte aber auch sein, dass er Probleme mit Krampfadern hat und es ist ein Mann. Also sind ja verschiedene Dinge möglich.
So.
Aber wie bin ich da jetzt hingekommen? Ich wollte nur sagen, wir haben den grünen Winkel, so. Und der ist wie der englische Garten, nur nicht so gut vermarktet.
Das stimmt, der grüne Winkel. Es klingt auch ein bisschen sperrig, wenn ich das mal sagen darf.
Ja, aber im grünen Winkel ist auch schon Karl-Heinz Rummenigge spazieren gegangen. Also von daher möchte ich mal sagen,
das macht die Sache irgendwie nicht besser.
Ich versuche es irgendwie zu retten. Aber
oh nein, das ist schön. Ne? Wie läuft's im Mau Mau Club?
Oh super, wir waren jetzt gerade auf Mallorca. Wir waren in der Tat an der Playa de Palma. Wir waren 4 Tage waren wir da. Davon kann ich 2 Tage rekonstruieren, die anderen 2 Tage bin ich mir noch nicht sicher.
Aber habt ihr überhaupt Mau Mau gespielt oder seid ihr irgendwie dann doch nicht dazu gekommen?
Ja, doch einmal haben wir Mau Mau gespielt und am Strand haben wir auf den Karten, auf den Liegen haben wir die Karten gelegt und am Nachbar, in der Nachbarliege lag so eine andere Truppe aus Hamburg, da hat einer mitgespielt. Also wir hatten quasi einen Gastspieler und haben am Strand mit Bier in der prallen Sonne im Panzerknacker-Outfit haben wir Mau Mau gespielt. Ja, ist die Wahrheit.
Ich weiß, dass das die Wahrheit ist, weil du mir ja beim letzten Mal, als du hier was erzählt hast, dass ihr euch in Verkleidung trefft, um dann gemeinsam Mau Mau zu spielen.
Genau so ist es. Und wir fahren einmal im Jahr nach Mallorca und es war wieder soweit. Wir hatten ein sehr, sehr schönes Hotel. Und es ist wirklich so, wie man sich's vorstellt. Um 11 Uhr morgens wird das erste Bier getrunken. Frag mich nicht, warum. Es gibt keinen Grund. Es schmeckt auch irgendwann mir nicht mehr. Also wenn du so 8 Biere getrunken hast und das am Strand, da frage ich mich, warum, aber das wird einfach gereicht. Und dann greifst du halt auch zu.
Es ist ja eine Frage des Respekts auch den anderen gegenüber, das dann auch zu trinken. So ist es zum Beispiel bei mir immer am Buffet. Ich esse hauptsächlich aus Respekt dem Caterer gegenüber, weil ich mir denke, jetzt hat er sich so eine Mühe gemacht, weißt du?
Ja. Ja, das ist aber auch eine schöne Begründung. Das ist eine sehr schöne Begründung. Ich trinke nicht. Es ist nur aus Respekt.
Es ist eine reine Respektsfrage. Aber das ist dann ja doch ein bisschen Saufen mit philosophischem Überbau. Also das heißt, ihr habt euch diese Mau-Mau-Geschichte einfach ausgedacht, um die Möglichkeit zu haben, da auch so Clubreisen zu machen.
Ja und nein. Also theoretisch, es ist entstanden aus meinem ehemaligen Fußballverein, wo ich damals war. Und wir haben uns immer donnerstags getroffen nach dem Training und haben was getrunken. Und irgendwann hat einer gesagt, Mensch, das ist doch langweilig, wenn wir einfach nur trinken. Wir müssen doch irgendwie, müssen wir noch was anderes machen. Und dann ging es halt, was können wir alle? Und der kleinste gemeinsame Nenner war dann halt Mau Mau. Es blieb noch Mikado übrig oder Mensch, ärgere dich nicht. Aber das ist schon viel zu kompliziert mit dem Brett und so, weißt du. Und dann ärgern sich ja wirklich welche. Und deswegen spielen wir jetzt Mau Mau. Und das machen wir ja seit über, ich glaube, 15 oder fast 20 Jahren und werden sehr beneidet, dass wir das jeden Freitag, also einmal freitags im Monat spielen. Weil viele sagen, ich finde das so geil, dass ihr es durchzieht. Und das finde ich übrigens auch super.
Ist das so, jetzt mal ganz blöd gefragt, ein bisschen das Uno der 80er, oder? Mau Mau ist wie Uno. Farbe drauflegen und gleiche Zahl drauflegen.
Genau, Uno ist eigentlich ja nur eine billige Kopie. Also Uno ist schön, aber Mau Mau ist die Mau Mau ist das echte Uno. Das wahre Uno. Das wahre Mau Mau.
Ja, klar, verstehe.
7, 2 ziehen, 8 aussetzen, 9 nochmal, Bube was wünschen. Und bei uns aber im Mau kannst du nichts gewinnen, du kannst nur nicht verlieren. Verstehst du? Du musst zusehen, dass du nicht verlierst. Wer verliert, zahlt die Runde.
Oh, und wie bist du da? Das ist ja kein Intelligenzspiel, sondern ein reines Glücksspiel, ne?
Jetzt merke ich schon an deinem Gesichtsausdruck, jetzt kommt so diese Passage, wo du so ein bisschen abschaltest, aber aus Höflichkeit fragst, wie läuft das denn überhaupt?
Das ist wie am Buffet. Ich mache das jetzt hier aus reinem Respekt.
Merke ich. Nein.
Nee, du, ich wollte mit dir über die, du bist ja für mich fast wie so eine Frau Schickedanz oder so eine Lismon. Du hast eine eigene Stiftung. Das ist so geil, das gibt's doch nur, das ist wie eine Holding, weißt du, das ist so eine Stiftung und da hast du dann so einen Ordner unterm Arm und sagst, ich gehe jetzt zum Stiftungsrat, wir machen unser jährliches, ich werde vom Vorstand entlastet oder ich entlaste den Vorstand, wie rum ist es nochmal, wie auch immer.
Ja, und da ich ja alles bin in dieser Stiftung, treffe ich mich quasi mit mir selbst, um mich selbst zu entlasten. Verstehst du?
Das klingt einfach fürchterlich. Matze, das klingt nach Selbstbefriedigung.
Ja, Matze, Sie haben in diesem Jahr wieder eine unglaublich gute Arbeit geleistet und dafür möchte ich Ihnen diese Urkunde überreichen, die ich mir dann selbst überreiche. Nein, es ist ja in der Tat, ich bin ja Schirmherr von Kinderlachen e.V., ich weiß nicht, ob du schon von gehört hast. Das ist eine Organisation, die sich eben um Kinder kümmert in Deutschland und ich habe aber gedacht, ich muss auch was tun für die Region, aus der ich komme, weil ich finde das immer geil, wenn du Geld sammelst für Menschen, die weit weg sind und so. Und das ist immer super, super wichtig, dürfen wir nicht vergessen. Aber ich bin immer der Meinung, die eigenen Leute solltest du auch nicht vergessen. So. Und ganz oft kümmern wir uns um Menschen, die sind 2000 Kilometer weit weg, aber auf der anderen Straßenseite ist einer, dem geht's nicht gut. Ja, und das kriegen wir gar nicht mit und denken so, naja, gut, so. Und das ist so, da habe ich gedacht, und deswegen habe ich diese Stiftung gegründet. Sie kümmert sich quasi um meine Heimatregion. Ich sammle Geld in der Region und gebe es aber auch in die Region an Kinder zurück. Und das ist so der Hintergrund dieser Stiftung.
Ich habe das übrigens genauso erlebt wie du, weil ich war immer auch mit Terre des Hommes und so. Wir waren in Indien, in Madagaskar, in Thailand und in die ärmsten Regionen, irgendwo in Afrika und so. Und dann dachte ich mir, mein Gott, wie wichtig das ist, dafür auch Geld zu sammeln und Projekte irgendwie anzuschieben. Und dann bin ich mal durch Lichtenberg gefahren hier in Berlin und habe da die Schule gesehen. Dann dachte ich mir, oh, hier jetzt fangen wir aber erstmal vor der eigenen Haustür an, weil da wurde auch so viel gebraucht. Und jetzt habe ich mich nämlich auch eigentlich auf deutsche Projekte konzentriert. Und da ist nämlich eigentlich ehrlich gesagt genug zu tun.
Ja, also es gibt im Ruhrgebiet zum Beispiel, also wir haben bei Kinderlachen haben wir so eine, das nennt sich jedem Kind sein eigenes Bett. Weil es gibt ganz viele Kinder im Ruhrgebiet, die haben kein eigenes Bett. Also man denkt ja immer so, naja, ein Bett hat ja jeder und eine Decke und ein Kopfkissen. Nee, ist aber nicht so. Sondern es gibt ganz viele, die schlafen dann irgendwie entweder bei den Eltern oder manche schlafen auf dem Fußboden, haben zwar so eine dünne Decke und ein Kissen. Und dann gehen wir dann eben hin und kaufen diesen Kindern, diesen Menschen, kaufen wir ein eigenes Bett. Also von daher, genau wie du es gesagt hast, gibt in Deutschland so viele Stellen, wo man auch helfen kann und helfen sollte. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Das finde ich gut. Wolltest du reich sein als Kind? Also hast du davon geträumt, reich zu sein?
Nee, ehrlich. Ich hatte komischerweise immer Geld. Also ich war jemand, ich hatte als Jugendlicher immer schon Geld. Ich kam mit Geld immer irgendwie ganz gut klar. Und ich hatte immer dieses Bewusstsein, dass der Matze hat Geld. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber deswegen ist Geld für mich, ist Geld, also es ist insofern wichtig, weil es natürlich eine gewisse Form von Freiheit bedeutet. Aber ich bin jetzt nicht so ein Statussymbol-Mensch. Also ich fahre auch sicher, ich würde auch gerne im Ferrari durch die Gegend fahren, aber nicht, damit ich geiler daherkomme, sondern einfach, weil ich sage, so guck mal, wie der Motor klingt, das ist ja geil. Ne? Oder guck mal, ey, wie schnell der fährt. Aber so als Statussymbol irgendwie macht für mich das nicht wichtig. Also ich arbeite auch irgendwie, interessanterweise arbeite ich nicht für Geld, sondern ich arbeite einfach immer, weil ich Bock dazu habe.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, also der Gedanke, wenn ich wenig arbeite, also weil wir ja freiberuflich sind, ja, und ja tageweise oder projektweise bezahlt werden. Wenn ich wenig arbeite, verdiene ich wenig. Wenn ich aber viel arbeite, verdiene ich viel mehr. Also das finde ich ist schon eine Überlegung, die mich immer noch kickt. Also bis heute. Deswegen arbeite ich meistens immer viel, weil mir das dann schon Spaß macht.
Wobei es am besten wäre, wenn man wenig arbeitet und viel verdient. Verstehst du?
Da weiß ich jetzt noch nicht genau, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Da bin ich jetzt dabei, das rauszufinden.
Lass uns einfach mal sprechen. Dass ja einfach mal, du hast ja das Problem, dass du halt einfach auch nur teilweise ja für Produktion arbeitest, weil die Leute dir so leid tun. Verstehst du? Weil die das Studio ja schon aufgebaut haben, so wie beim Essen.
Ganz genau.
Ja, du gehst einfach hin und sagst, ja, okay, ich moderiere es halt wieder.
Ja.
Du musst dir einfach mal andere Motivation. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Stell mir wirklich vor, wenn du getrunken hast, wirst von der Polizei angehalten und hast dann diese Ausrede, ich trinke eigentlich überhaupt nicht, aber mir tat der Wirt so leid. Und dann sagt der Polizist, ach so, nee, okay, dann fahren Sie bitte weiter.
Ja, klar, so eine nette Person, geil, so eine nette Person. Aber weißt du, wir müssten vielleicht etwas finden in unserem Leben, was uns ermöglicht, auch dann Geld zu verdienen, wenn wir persönlich nicht anwesend sind. Weil zum Beispiel ja dein Job auch nur funktioniert mit deiner physischen Präsenz. Du hast ja keine Produkte, die für dich arbeiten.
Ja, das ist richtig. Dann müssten wir eben doch Unternehmer werden, müssten Menschen anstellen, die das für uns tun und wir sitzen im Garten und telefonieren einfach und sagen denen, mach jetzt mal dies oder das. Ich glaube aber, dass es gar nicht mehr so einfach wird, Leute zu finden, die Lust haben zu arbeiten. Ist das nicht auch dein Eindruck?
Doch, ein bisschen schon. Man darf das ja immer nicht sagen und man muss dann, ja immer sagen, wir haben da ganz tolle junge Leute, die nachwachsen und so, aber auch meine Empfindung ist, die wollen den Kopf schon leer kriegen mit Sabbaticals und Freizeiten, bevor sie ihn überhaupt voll haben.
Ja, ich habe neulich von einem gehört, der gekündigt hat bei einer kleineren Firma, weil er gesagt hat, also so jeden Morgen so 6 Kilometer mit dem Auto zur Arbeit, das so 10-12 Minuten, das wäre ihm ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Also er wollte doch näher bei seinem Wohnort arbeiten. Das finde ich schon sehr geil. Und ich denke so, 5 Kilometer. Ich meine, du weißt es selber, wie weit wir fahren. Ne? Mhm. Teilweise sind das ja, also wir steigen natürlich auch mal ins Flugzeug, aber fahren auch oft mit der Bahn oder mit dem Auto und dann manchmal so 4-5 Stunden. Wahnsinn.
Ja, ich weiß, also die Reisen sind auch immer das Schlimmste. Was machst du auf der Reise? Ich bin ja, ich beobachte mich dann von außen und dann, ich bin da sehr viel bei Instagram und daddel so rum und dann denke ich mir manchmal, ich werde verrückt, ich muss das jetzt irgendwie einschränken, dann versuche ich ein Buch zu lesen und es fällt mir manchmal sehr, sehr schwer, mich aufs Buch zu konzentrieren.
Beim Fahren liest du ein Buch?
Nein, ich fahre doch nicht selber.
Ja, aber dabei wird dir dann nicht schlecht? Also wenn du jetzt liest beim Fahren, also wenn du einen fahren lässt?
Nein! Ich fahre ja meistens Bahn, ehrlich gesagt.
Achso, bei der Bahn geht das, ja, das stimmt.
Und im Auto kann ich auch lesen, das kann ich schon.
Doch. Ich fahr gerne selber und höre dann aber auch kein Radio, sondern was ich wirklich mache, ich bin so für mich, ich kann das gar nicht, manche sagen so, boah, ist das langweilig. Ich sage, nein, das ist doch nicht langweilig.
Nein, also, das ist toll.
Das
finde ich toll.
Ja. Nein, da passieren ganz viele Dinge in meinem Kopf. Mhm. Also ich habe die meisten Ideen habe ich beim Autofahren, wenn ich mich quasi langweile.
Und wie merkst du dir die dann? Weil man hat ja die geilsten Ideen und dann hat man es vergessen, wenn man angekommen ist.
Ja, also ich muss jetzt aufpassen, wie ich das formuliere. Also es gibt ja Möglichkeiten, dass man das festhält, ohne dass ich dir jetzt, also du weißt, wie ich es, verstehst du? Ne?
Du diktierst es dann. Ja.
Ja, aber ohne mein Handy zu berühren, das ist
natürlich.
Ja der Trick.
Natürlich, du würdest
das
doch nicht dein Handy
Trick.
In der Hand halten, während du Auto fährst.
Never
Nein,
ever.
Da fährst du rechts ran, so. Wenn du eine Pause machst, weil dir sowieso dein Auto sagt, bitte Pause einlegen, ganz genau. Und da vertrittst du dir so die Beine, machst ein paar Kniebeugen und währenddessen schreibst du dir ein paar Sachen in dein Notizbuch.
Ja, spazieren gehen finde ich sowieso eine tolle Sportart, die ich jetzt auch wieder für mich entdeckt habe. Der sogenannte Verdauungsspaziergang. Verstehst du?
Du erzählst mir Scheiß.
Ja, aber der Verdauungsspaziergang ist wirklich, früher habe ich mich einmal gefragt, was passiert da? Verdauungsspaziergang habe ich mir vorgestellt, das ist so wie ein Porno gucken. Verstehst du? Irgendwie, du holst dir Appetit, aber geschissen wird zu Hause. Und dann habe ich aber festgestellt, dass es wirklich, dass dieser Spaziergang wirklich hilft, dass du das Essen abbaust und danach geht es dir besser. Das mache ich jetzt wirklich mal immer. Einfach mal so 10 Minuten eine Runde walken. Ne?
Ach so, ich versuche nach dem Essen noch ein Sorbet zu essen, das soll unheimlich gut sein. Ein Sorbet.
Was ist denn ein Sorbet, bitte?
Na, so ein Sorbet, das rutscht dann so in die Zwischenräume und macht dann alles ganz
in den
so
grünen
kompakt.
Winkel. Rutscht das in den grünen Winkel?
Oh, ist das
ich
lustig.
Verstehe.
Ja, ja, ja. Also ich habe mir nämlich vorgestellt, als ich mir überlegt habe, wofür gibst du Geld aus, habe ich mir gedacht, für geile so Fußballgeschichten, Trikots und so ein Scheiß und für einen guten Grill. Du hast bestimmt einen guten Grill.
Nein. Ich habe, also in der Tat ist es so, ich gebe für Fußballschuhe Geld aus. Also ich gehe dann schon auch mal hin, so was ist das neueste Modell und so. Und dann hat mir mal einer gesagt, Matze, die teuren Schuhe für 200 Euro, das kaufen immer die Fußballer, die nicht kicken können.
Ja, und das ist wie die teuren Skianzüge, die können alle nicht Skifahren.
Ja, genau. Und seitdem nehme ich welche, die ein bisschen günstiger sind. Ich muss ehrlich sagen, ich trage lieber Schuhe, so die so ein bisschen ledermäßig sind, weil sie sich dem Fuß anpassen. Ich habe aber auch einen sehr großen Fuß. Ich habe so einen
und einen problematischen Fuß. Hast du einen problematischen Fuß, würdest du sagen?
Ich hab einen Problemfuß und der Problemfuß, das Problem am Problemfuß, er ist platt und spreiz und gesenkt. Und das Problem ist, wenn ich dann nicht einen Lederschuh habe, der sich um den Fuß drum rumschmiegt, dann habe ich irgendwann einen Fersensporn und deswegen ist mit diesem Problemfuß, Barbara, ist nicht zu spaßen.
Ich glaube, du hast gute Füße.
Ja, na klar, die sind halt breit. Das heißt, da kippst du nicht
breit,
um.
Breit, aber an dir ist alles schmal. Warum sind denn deine Füße breit?
Das ist eine sehr gute Frage. Sie sind platt. Es nennt sich wirklich platt, spreiz.
Senk.
Ich habe nicht so diese Wölbung. Kennst du diese Wölbung? Also
ich
dieses...
habe die. Willst du mal meinen Fuß sehen?
Ja, bitte.
Mhm. Warte, das ist jetzt wahrscheinlich...
ich habe ihn gehört.
Warte, ich habe super
wow,
Füße.
Das ist
und
ja
die,
mega.
Sind, die haben genau diese Höhlung. Verstehst du, was ich meine?
Das sind richtig
mit den Füßen könnte ich Geld verdienen.
Ich wollte es gerade sagen. Also wenn du da so ein paar Fotos hochlädst oder so, also ich glaube, dass du da müsstest du nicht mehr arbeiten.
Ich kenne eine Visagistin, die trägt Socken und verschickt die dann und die ist aber total aufrecht dabei. Die macht das nicht so eine, das ist nicht so eine Abzocke, sondern die hat auf Instagram eine Anfrage von jemandem gekriegt, ob sie Tennissocken tragen würde. Und dann hat sie gesagt, ich habe die jetzt extra 5 Tage angehabt, auch beim Schlafen und zum Sport, dass der Kunde auch zufrieden ist. Und der hat dir 100 Euro geschickt.
Ja, aber das ist doch super. Ja, nur, aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Verstehst du?
Nee, das stimmt.
Und ich finde, wenn wir jetzt angehalten werden, alle offener zu sein, dann auch bitte in diese Richtung.
Diesen Menschen gegenüber.
Ja,
absolut.
Da muss man
absolut
auch irgendwie akzeptieren, wenn einer irgendwie einen Fetisch für getragene Baseballkappen hat oder so. Also einfach mal annehmen. Ne? Und wenn du so Geld verdienen kannst, ist doch gut.
Ja,
aber du hast
also
wirklich geile Füße. Also entschuldige, du weißt, wie ich es meine, aber die sehen wirklich, das ist ja ein Musterbild an Fuß. Wie kann man solche Füße haben?
Ja.
Du hast doch Stöckelschuhe oft an, oder nicht?
Ja, klar, aber ich mit meinen Füßen ich laufe sehr viel barfuß auch. Die sind ganz gesund.
Ja. Ich lauf auch barfuß, aber die sind immer noch platt. Aber ich wäre in der Tat, weil es gab damals als so Bundeswehrzeit und so, da wurde ich, da hat man mir gesagt, mit den Füßen ist es maximal 3.
Kannst du keinen Krieg gewinnen?
Na, wirklich nicht. Es ist wirklich so. Und
die haben dich wegen deiner Füße ausgemustert?
Na, ich war kurz davor. Also es hieß dann irgendwie, ja, da müssen wir nochmal gucken. Und eine Zahnspange hat er auch noch. Und das ist also eine 3, maximal eine 4. Und ich fühlte mich sehr, sehr schlecht. Aber, und das tut schon weh, dass du dann irgendwie merkst, Zahnspange und Füße, da bist du dann an der Front nicht mehr zu gebrauchen. Aber ich hatte 2-mal Meniskusschaden, links und rechts. Und dann hat man mir gesagt, das liegt, weil diese Fußwölbung fehlt und ich immer so nach innen gehe.
Ach, du gehst auch noch nach innen, aber du bist ja jetzt
innen.
Mal ganz ehrlich. Mhm. Bisher hatte ich dich, als he's a 10 out of 10. Und jetzt kommt ja im Gespräch so langsam raus, dass du so ein bisschen Ersatzteillager mit breiten Füßen und Zahnspangen.
Ja.
Ich meine, du bist doch der früher verprügelt wurde.
Ich bin die Mariah Carey aus Lippstadt. Die Chair. Die Chair aus Südwestfalen.
Nee, aber okay, verstehe.
Nein, pass auf.
Aber du hattest alles kaputt, Meniskus-Ding, du hast doch 1000 Verletzungen, gell? An dir ist eigentlich nichts mehr so richtig, also so richtig durchbenutzen kann man dich eigentlich nicht mehr.
Doch.
Okay, doch.
Aber jetzt möchte ich nicht weitersprechen, weil meine Nase ist mir heilig. Aber ich wollte nur Folgendes sagen. Jetzt sind wir schon wieder an so einem schmalen Grat, wo wir uns genau überlegen müssen, ist das im Jahre 2023 überhaupt erlaubt? Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich hatte Syndesmosebandriss, Wadenbeinbruch, Innenband Außenband. Das war nur am rechten Fuß und die Achillessehne am rechten Fuß gerissen. Dann habe ich Meniskus links und rechts, mehrere Bänderrisse links und ein Jochbeinbruch. Das ist hier an dieser Stelle. Da bin ich in so einen Ellenbogen mal reingerannt. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit meinem Finger über das Auge gehe, ist ja immer noch so eine, wie so ein Splitter, der so absteht. Das, also ich hatte schon einiges. Ich habe aber immer weitergemacht. Also
und die Achillessehne, wenn die reißt, das hört man, gell? Das mache ich so.
Ja, ja, so. Bisschen lauter. Bisschen lauter.
Lauter. Du hast aber ja auch eine richtige, das war ja ein dickes Ding, was da gerissen ist bei dir. Ja, du hast eine richtig dicke Achillessehne gehabt.
Natürlich bin ich auch Lothar Matthäus, und der Lothar Matthäus, der natürlich mit Matze Knob zusammen auf den Platz gehen, du, das ist so, Matze Knob betritt den Platz und sobald er den Platz betreten hat, dann ist Lothar Matthäus auf dem Feld, dann ist er Lothar Matthäus präsent, dann läuft der Lothar Matthäus, dann versucht der Lothar Matthäus Tore zu schießen und sich nebenbei am Spielfeldrand noch die nächste Ehefrau auszusuchen und dabei ist einem Lothar Matthäus, also einem Matze Knob, die Achillessehne gerissen. Und ich sage dir, Barbara, ich sagte wirklich, ich habe echt in dem Moment, es war ein ganz wichtiges Spiel, wir waren Tabellenführer, hätten aufsteigen können, wenn wir in dem Spiel gewonnen hätten und in der, ich glaube, 75. Minute denke ich mir, welcher Idiot tritt mir denn volle Möhre hinten in die Wade und dann drehe ich mich um und sehe, da ist gar keiner. Und dann habe ich schon gedacht so, das habe ich schon mal gehört und dann stellte sich raus, Achilles, also es war da noch nicht klar, sondern ich bin dann erst im Krankenwagen abgeholt. Dann war ich im Krankenhaus, haben sie gesagt, nee, das ist nur Muskelfaserriss. Wir verpassen ihnen jetzt so eine Schiene und dann können sie wieder nach Hause gehen. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich beim Physiotherapeuten von Borussia Dortmund angerufen. Da habe ich gesagt, du hör mal, pass mal auf, hast du mal irgendwie Zeit morgen früh? Sagt er, warum? Ich sage, ja, irgendwas stimmt da nicht. Und dann bin ich da hingefahren zum BVB aufs Trainingsgelände. Der hat mir da einmal in die Wade gepackt, hat gesagt, ja klar, ist gerissen, Achillessehne. Also im Krankenhaus haben sie gesagt, es ist nur ein Muskelfaserriss.
Du hast halt, die haben dir extrem dicke Fasern zugetraut. Ja. Das heißt aber, muss man jetzt sagen, aufgrund deiner schlechten Bänderkonstitution hast du praktisch den Tabellenersten Platz verspielt.
Nee, ich würde sagen, es war schon so, dass natürlich, also man muss sagen, so, ich war ja 4 Tage, es war jetzt wirklich so. Es war so, ich war, bevor das Spiel war, war ich mit dem Mau-Club auf Mallorca und habe dort auch wieder Alkohol getrunken.
Und dann Fleisch gegessen.
Fleisch
das ist ganz schlecht
gegessen.
Für die Bänder. Ganz schlecht richtig. Ist das natürlich, für die Bänder.
Ja, Brokkoli lieber aus. Und dann bin ich eben von da aus bin ich nach Berlin geflogen und habe fürs ZDFs Champions League Finale habe ich mit, also quasi drumherum habe ich was gemacht. So. Und dann bin ich aber schon da, wollte ich früh ins Bett, weil ich wusste ja, dass das Spiel ist. Bin aber dann doch noch mit dem Gumbel, habe ich mich noch getroffen. Ein Gumbel und ich. Und dann bin ich am nächsten Tag in diese Bahn gestiegen und fühlte mich eigentlich ganz gut. Und dann, ja, habe ich gespielt. Merkte schon in der Halbzeitpause, irgendwas stimmt nicht, aber ey, wir hätten aussteigen können, dann ziehst du durch.
Ja, klar.
Und dann sagte mir einer, Alkohol macht die Bänder weich. Ich so, was? Mhm. Ja, wenn du getrunken hast, so 2-3 Tage lang, dann solltest du danach jetzt nicht unbedingt Sport machen, weil das irgendwie so die Sehnen und die Bänder aufweicht. Und er sagte, wahrscheinlich hattest du eine Vorschädigung. Ja, das war ein bisschen doof dann, ne? Dann hatte ich erstmal Pause.
Gott. Aber jetzt bist du bist ja fitter denn nie. Du hast immer eine 8 und eine 11 gerne auf deinem Trikot. Ich kann es nachvollziehen, klar, irgendwie, also nein, ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen. Bringt es irgendwas? Also, was machst du? Das ist doch alles totaler Schwachsinn. Was machst du, wenn du keine 8 und keine 11 auf dem Trikot hast? Dann läuft es nicht, oder?
Dann gehe ich nach Hause. Nein, das ist so. Die 8 ist ja eine starke Zahl. Also sie hat ja auch dieses Unendlichkeitsding irgendwie. Deswegen ist, glaube ich, die 8 ist einfach eine Zahl mit einer gewissen Kraft. Ich bin schon jemand, der auch an solche Dinge durchaus glaubt. Und die 11 ist ja, ich habe ja am 11.11. ist ja mein Geburtsdatum. Und ich glaube, dass die 11 ist so, die 11 steht irgendwie für mich für was Verrücktes oder für Veränderung oder für irgendwie crazy bla bla bla. Deswegen ist immer so die 11 und die 8 sind immer so meine beiden Zahlen.
Okay, bist du sonst
aber was ist denn deine Lieblingszahl?
Ich habe überhaupt keine Lieblingszahl. Das ist doch totaler Schwachsinn.
Warum?
Ich habe keine Lieblingszahl.
Kann doch sein, dass du sagst, meine Lieblingszahl ist die 34, weil das ist mein Gewicht. Das könnte doch sein.
Das könnte sein. Und noch nicht mal der Zahlendreher wäre korrekt dazu. Die 37. Da kommen wir schon eher ins Geschäft.
Verstehe.
Pass auf, folgendes. Also mir ist tatsächlich auch die 5 vielleicht ein bisschen sympathischer als die 4 und so mal eine 11. Das klingt, und eine 11 und eine 13 klingt natürlich sexier irgendwie als eine 12 und eine 14, ja? Das sehe ich schon auch so. Aber eine Glückszahl oder so habe ich nicht.
Nein, eine Glückszahl ist es für mich auch nicht. Also ich sag mal so, ich habe auch schon oft mit der 5 gespielt, weil du ja weißt, sicherlich, der Kaiser hat er früher die 5 gehabt. Ja. Und deswegen ist natürlich die 5 mir auch durchaus relativ nahe, sage ich mal. Also da kann ich auch schon mit leben. Also so ist es nicht. Aber wenn es dann entscheiden könnte, dann würde der 8 und die 11 nehmen.
Ja. Gut.
Was ist denn deine Lieblingsfarbe, Barbara?
Meine Lieblingsfarbe? Also es kommt immer drauf an. Also für Einrichtung oder für Klamotten liebe ich schon sehr schwarz. Und für Einrichtung, weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen. Oder so. Nee, kann ich nicht sagen. Ich habe keine Lieblingsfarbe. Du?
Also Rot finde ich schon ganz gut, muss ich sagen. Wie man auch an meiner Tapete, für die sehen können, die es nicht sehen können, sie ist rot gescheckt, würde ich mal sagen.
Nein, gescheckt kann man nicht sagen. Das ist ein dreidimensionaler, psychedelischer Trip, den du da hinter dir hängen hast. Und jetzt fällt es mir ein, es gab mal so eine RTL 2 Musikshow, die hat auch mal Jenny Elvers moderiert, ganz früher. Oder weißt du, so eine englische Musikshow. Und die hatten genau so ein Logo. Top of the Pops, glaube ich. Ist das nicht das Top of the Pops Logo?
Das könnte
was
wirklich sein.
Was du da hinten auf der Tapete hast, dass du tapeziert. Hast du das selbst tapeziert?
Nein, habe ich leider nicht. Also ich kann das. Ich habe das schon, also ich habe früher auch mal selber tapeziert, aber du weißt, es dauert einfach immer lange. Und jetzt wird man sagen, ja, aber das ist doch irgendwie cool, aber es gibt Dinge, die ich cooler finde. Also ich lasse tendenziell eher tapezieren, aber ich habe auch schon tapeziert, so ist es nicht.
Ne? Ist
also so abkratzen ist auch gut. Also wenn man so alte Tapeten abkratzt, das kann auch befriedigen. Das ist so ein bisschen wie so ein Pickel ausdrücken, weißt du? Das ist so das Motto.
Guckst du dir manchmal Pickel ausdrücken an?
Ja, selbstverständlich. Ich habe da mehrere Dokumentationen drüber gesehen und das beruhigt einfach auch. Das ist
es gibt so eine bestimmte Art von Pickel, wo ich mir so denke, da würde ich jetzt Geld dafür zahlen, wenn ich jetzt derjenige wäre, der da dran rumdrücken kann.
Nein, aber ich glaube, es ist wirklich dieses Gefühl von Heilung. Ich glaube, das ist es einfach. Du siehst etwas, was im Argen liegt. Du kennst, so erkennst den Feind, er ist weiß-gelblich. Und
nee,
dann
ich gucke nur schwarz.
Schwarze.
Ich gucke nur schwarze Feinde. Darf
Mitesser?
Man das
sagen? Mitesser?
Ja. Nee, also gelb-weißlich interessiert mich gar nicht. Ich gucke
auf
schwarz.
Auf der Nase?
Ja,
so mit.
Ja, überall. Hey. Es gibt ja die dollsten Sachen. Und dann denkt man sich, wie kann man denn sowas zulassen, dass man so aussieht? Da sind ja manchmal Leute, wo man sagt, wie lang wächst sowas an einem im Gesicht, bis man sagt, ach, jetzt gehe ich mal zum Arzt. Irgendwie.
Ich glaube aber, dass Männer da anders sind. Also vielleicht gibt es auch welche, die nicht anders sind, aber viele Männer, glaube ich, nehmen das an sich erstmal gar nicht so wahr, weil wir natürlich da auch andere Prioritäten setzen müssen. Weil stell dir vor, du bist irgendwie auf der Jagd. Bist du ja als Mann. Ne? Du bist ja unterwegs, du musst ja das Rind erlegen. Und dann hast du jetzt nicht so einen Taschenspiegel dabei und sagst so kann ich dem Wolf nicht gegenübertreten. Hubert, kannst du mir mal gerade den Mitesser von der Nase entfernen, bevor ich das Gewehr anlege?
Aber das macht man doch morgen nebenher. Frauen machen sowas einfach nebenher. Also man muss sich doch angucken und mit einer gewissen sozusagen Distanz auch mal zurücktreten und sagen, so hier muss jetzt einiges mal gemacht werden. Und manche haben ja wirklich ein Horn im Gesicht und tun da nichts dran.
Weil was ich manchmal habe, ist so Barthaare. Ich rasiere mich so morgens irgendwie, auch übrigens auch sehr nebenher. Und zwar so nebenher, dass ich auch nebenher rasiere. Und dann dann bin ich manchmal so in der Maske und dann sagt die Maskenbildnerin so, ich hole mir mal gerade eine Schere. Ich so, warum? Was denn? Ja, guck mal, wie lang der. Und dann ist da manchmal wirklich ein Barthaar, das ist so 1,5 Zentimeter. Und dann denke ich so, Scheiße, da muss ich schon also oft nebenher geschrappt haben, dass das da immer noch ist. Aber ich denke dann auch immer so, irgendwo muss es ja auch einen Sinn haben, ein Mann zu sein. Verstehst du?
Ja, und es macht dich auch so menschlich, weißt du, dass dir solche Sachen passieren. Es macht dich so menschlich. Ja. Matze, hast du Lust auf ein Spiel?
Selbstverständlich, gerne.
Wir haben gehört, dass Matze mit Freunden einen Mau-Mau-Club hat. Wir finden es eine super Idee und wollen die Plattform hier nutzen, um das Ganze eine Nummer größer zu machen. Deswegen spielt ihr Make Mau-Mau Great Again. Wir wollen, dass ihr die nächste Mau-Mau-Weltmeisterschaft plant und dazu haben wir eine Liste mit wichtigen Fragen vorbereitet, die ihr klären müsst. Wir sind sehr gespannt und wollen natürlich bei erfolgreicher Umsetzung die kompletten Ausstrahlungsrechte bekommen. Die Mau-Mauige Redaktion. Da sind wir zurück beim Thema Mau-Mau. Wo findet die WM statt, Matze? Welchen Austragungsort wünschen wir uns?
Für Mau-Mau? Ich fände gut sowas wie Rio de Janeiro. Also, dass du quasi direkt vom Mau-Mau, vom Gewinn der Mau-Mau, dann in den Karneval übergehst. Ich würde dann auch eher so den Februar wählen als Austragungszeitpunkt. Das wäre gut. Oder aber... Ja, Mallorca, das wäre zu platt.
Also nein, das finde ich auch.
Nein. Also Rio de Janeiro oder sowas, wo du dich komplett auf Mau-Mau konzentrieren kannst, sowas wie Castrop-Rauxel. Das fände ich auch durchaus sinnig.
Das rückt das Spiel in den Vordergrund.
Ja, so muss es sein, damit du nicht abgelenkt wirst.
Ich komme ja mit, wir machen das ja beide, wir nehmen auf jeden Fall Rio. Welche Verkleidung werden wir dann wählen? Weil ich meine, wenn du den Karneval ansprichst, dann wäre es vielleicht schon so, dass ich mir schon mal so einen bestickten kleinen BH besorge, oder? Der das Nötigste zusammenhält.
Ja, aber ich sehe dich auch in einer anderen Verkleidung, weil wir müssen ja auch ein bisschen, also wir sind ja in Rio de Janeiro, verstehst du? Mhm. Und du bist ja weltbekannt. Das darf man, du hast ein eigenes Magazin, du hast eine eigene Radiosendung, du hast eine eigene DAB-Frequenz, was du alles hast. Verstehst du? Deswegen würde ich dich eher in so einem Schuhkarton oder sowas sehen. Weißt du, wo einfach so die Füße rausgucken und die Arme.
Du willst mich jederzeit zur Seite schieben können, wenn die brasilianischen Tänzerinnen kommen, dass du mich als Karton einfach irgendwo einklemmst, wo ich da nicht mehr rauskomme.
Nein,
das sehe ich doch sofort.
Nein, ich bin ja Skorpion, dass ich da eine gewisse Eifersucht ist mir ja auch ein bisschen in die Wiege gelegt. Es ist eine gesunde, aber ein bisschen ist. Und dann würde ich einfach auch versuchen, dich vor den Brasilianern
zu schützen.
Verstehst du? Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte drehen Sie zurück.
Gehen Sie bitte weiter.
Bitte gehen Sie woanders hin. Ja? So.
Und dann könnten wir uns ja zwischendurch auch mal zu zweit in dem Karton verstecken.
Selbstverständlich. Wenn es Schuhe von mir wären, du weißt ja, Spreit, Platz, Senk, Fuß, die sind sehr groß, die Kartons. Sonst passen die Schuhe da nicht rein.
Sehr gut. Wer tritt in der Halbzeitshow auf?
Bei der Mau-Mau-Weltmeisterschaft?
Ja.
Die Höhner oder sowas, glaube ich. Oder ich würde sowas, wen könnten wir denn, also Micky Krause ist auch immer geil, der macht auf jeden Fall auch immer gut. Oder halt einfach dann wirklich sowas wie Shakira oder Beyoncé fände ich gut. Beyoncé würde ich wirklich, aber nach dem Abspann erst. Also, dass du wirklich sagst, das war's. Schlafen Sie gut, kommen Sie gut. Wir sehen uns morgen wieder. Und jetzt der Abspann und danach noch Beyoncé. so, verstehst du?
Mit einem kleinen Medley ihrer Hits.
So, zu Ticketpreisen von 4,50 Euro.
Ach,
damit
das
einfach
so
mal
schön
jeder sehen kann.
Wer wäre der prominente Kapitän? Also wir zwei sind ja schon dabei. Dann kannst du meinetwegen deine Jungs noch mitbringen. Wen holen wir uns noch ins Boot?
Ja, Dieter, ich würde natürlich sagen hier, hallo. Also ich meine, ich finde das echt mega, wenn ich irgendwie, damit ich auch mal wieder irgendwas mache, was Sinn hat irgendwie. Und ich meine, jetzt DSDS mache ich jetzt seit 400 Jahren. Ja, also 100 Jahre weniger als du hier diese Jauch-Gottschalk-Scheiße da, Und deswegen würde ich das echt gern mal machen. Also ich muss sagen, ich fühle mich da pudelwohl mega. Ja, aber ich mache das natürlich nur mit Carina zusammen. Irgendwie.
Natürlich, die Carina, ja, na klar, mega. Die Carina, die ist, ich glaube, ohne Carina geht's auch nicht mehr. Nee. Wann hast du den zuletzt gesehen, den Bullen?
Ich habe den Dieter noch nie gesehen. Es ist jetzt wirklich kein Scheiß.
Nein.
Aber ist der Einzige, den ich noch nie getroffen habe. Aber er hat sich jetzt neulich, gab es in einem Radiointerview oder in einem Zeitungsinterview, so, hat ihn jemand nach mir gefragt und er hat sich positiv geäußert. Er hat gesagt, so nach dem Motto, das wäre schon ein super Parodist und also wenn er mich mal kennenlernen möchte, dann soll er doch mal bei einer Show von mir vorbeikommen und ich überlege jetzt ernsthaft, fand ich ja nett, und ich überlege jetzt ernsthaft, ob ich das nicht einfach mal mache. Weil Dieter kenne ich wirklich noch nicht.
Das gibt's ja nicht.
Selbst Cristiano Ronaldo habe ich schon getroffen. Wirklich? Da war
weißt du was? Ich gehe immer, wenn ich in die Schleuse beim Flughafen, weißt du, da geht man doch immer durch diesen Detektor durch.
Ja.
Und da soll man sich doch immer so hinstellen wie Ronaldo, weißt du? Da macht man doch immer so und dann die Arme so zur Seite und mein Sohn macht dann auch immer, wenn er sich da reinstellt.
da war ich in Madrid. Und dann wollte ich ein Foto mit dem machen und dann stand ich da irgendwie, ich kam in diesen Friends and Family Raum, wo also nur so, du weißt, besondere Menschen hinkommen. Ich weiß nicht, warum er mich da irgendwie reingelassen hat, aber ich war da. Und dann hieß es irgendwann, wann kommt denn Cristiano Ronaldo? Sagt er, der braucht immer am längsten.
Ja.
Totale Überraschung. Und irgendwann war es dann auch so, kein Spieler war mehr da, alle hatten das Gelände schon, und dann kam Cristiano Ronaldo. Und dann haben wir neben seinem Sportwagen gestanden und haben ein Foto gemacht oder drei oder vier, und ich habe irgendwie zwei Fragen gestellt. Er hat sie aber auch nicht wirklich verstanden, aber egal. Und dann ist er eingestiegen, ist losgefahren und wir sind dann, ein Kumpel von mir war noch mit, dann sind wir hinterhergegangen und dann fuhr der vom Gelände raus und dann standen 50, 60 Fans und sind dem Auto auf der Straße hinterhergelaufen, bis zur roten Ampel. Dann haben die um den Wagen rumgetanzt und haben Cristiano, 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 und dann war die Ampel grün, ist er um die Kurve gefahren und die sind 50, 60 Leute sind um die Kurve hinterhergelaufen. Da habe ich gedacht, wie geil ist das denn?
Ist
aber
das
auch ein
krass.
Bisschen strange.
Ist das krass. Ich möchte für nichts auf der Welt eine solche Popularität, für kein Geld der Welt möchte ich so ein Leben leben.
Aber ist das nicht so, wenn du jetzt zum Beispiel zum Bäcker gehst, dass dann auch 50 bis 60 Fans deinem E-Roller hinterherlaufen?
Natürlich, ich fahre ja nur noch mit dem Fahrrad. Die tanzen immer um mich rum. Genau. Viele Kinder auch, die immer so um mich rumtanzen und so, Mama, Mama Barbara. Das. Den habe ich mal getroffen. Ich habe Michael Jackson getroffen.
Nein.
Wirklich.
Und?
Doch, ich glaube, ich habe auch Dieter Bohlen noch nie so wirklich getroffen, ähnlich wie du. Aber mit Michael Jackson stand ich schon mal auf der Bühne. Ja, das war ein bisschen komisch, das war beim Bambi und da ist er damals, das war da, als er sein Kind aus dem Adlon rausgehängt hat. Kannst du dich erinnern damals? Da waren noch diese Fotos, wo er das Baby so aus dem Fenster...
Und das war von dir, das Kind?
Und das war mehr oder weniger kurz, bevor er auf mich traf. Da war er natürlich schon entsprechend verwirrt. Nee, aber er kriegte den Bambi aus den Händen von Boris Becker, weil damals hat Boris Becker immer noch Preise verliehen an internationale Stars, weil Boris Becker war so unser einziger internationaler vorzeigbarer Star. Und da war noch die gute Zeit von Boris, Haare so hoch, blondiert und so. Und es war 2002, würde ich sagen. Und Michael Jackson kam auf die Bühne und dann wusste ich gar nicht, ob ich dem, weißt du, konnte dem nicht die Hand geben, weil ich dachte, der ekelt sich sicher total und so. Und dann stand man da so ein bisschen komisch rum irgendwie. Aber er tat mir total leid. Es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, sondern man dachte eher, oh Gott, schnell wieder in Watte packen und zurück ins Hotel.
Aber hat er mit dir gesprochen? Also hat er irgendwas zu dir gesagt?
Ja, oh ja, thank you und so, aber es war alles so, du hattest das Gefühl, es steht eine sehr zerbrechliche 90-jährige Persönlichkeit vor einem.
Krass, also ich hab den einmal live gesehen in Bremen, das war 1994 oder irgendwie so, also ja, so glaube ich. Und ich war mal mit Lady Gaga, war ich mal zusammen. Habe ich schon erzählt, die Geschichte?
Dass du mit Lady Gaga zusammen warst, ist eine Geschichte, die wir so nicht kennen.
Nein, zusammen war ich mit ihr nicht, aber wir waren zusammen. Also in einer Sendung waren wir zusammen und sagte einer, ja, du bist ja heute in der Sendung mit Lady Gaga. Und dann habe ich gedacht, so, kenne ich nicht. Das war noch vor Pokerface bei Viva und ich war gerade mit Luca Toni Fritti, Scampi Ecchia, numero uno, bella donna, mamma mia, so. Und dann sagte jemand, willst du ein Foto machen? Und ich so, nee. Das ist wirklich, ich sag so, ach komm, die kennt doch eh morgen schon keiner mehr. Die hat dann einen Hit und so, das lohnt sich doch gar nicht. Und er sagt, ja, oder ein Video. Ich sage, ja, nee, komm, lass, ist egal. Nee. Wirklich. Ich war fest davon überzeugt. Hat morgen eh jeder wieder vergessen, wer das ist. So, und dann waren wir in der Sendung und sie war auch sehr, sehr schüchtern, muss man sagen. Und dann habe ich ja so auf Italien, wurde ich interviewt, immer so, ja, allora dai, andiamo, piccolo paccolo, fritti scampi. Und dann hat Lady Gaga zu mir gesagt, I love your Italian accent. Because I'm half Italian, die heißt ja Stefania Germanotta, also die ist ja Italienerin.
Ja.
Und hat mich für meinen italienischen Dialekt, und dann habe ich Numero Uno gesungen, ich habe die noch in den Arm genommen und habe mich auf den Schoß bei der gesetzt. Und, also wirklich.
Die ist noch traumatisiert bis heute.
Ja, deswegen ist sie so irre heute und macht so komische Videos. Und dann habe ich die, am nächsten Tag war ich bei The Dome eingeladen.
Mhm. Ja.
Und dann sah ich das Plakat und da stand ganz oben fett Lady Gaga und ich so, oh wow, okay.
Wow.
Und dann habe ich geguckt, mein Name kam ganz, ganz weit unten. Ich war so, warte, wo ist denn Matze Knob? Nee, warte, jetzt nochmal Hausmeister, eine Klofrau, Matze Knob, da bin ich. So, und dann bin ich aufgetreten, ein Riesenerfolg, muss man sagen, mein Auftritt, wirklich, war wirklich gut. Und dann kam Lady Gaga und machte ihren ersten Song und ich dachte mir so, what the fuck, was für eine gewaltige Show. Dann kam Pokerface, das Ding, und da dämmerte es mir schon, dass mit dem Foto war eine falsche Entscheidung. Und dann habe ich sie noch auf dem Gang getroffen und sie grüßte doch so, hey, how are you? Und ich so, yeah, good, let's make a picture together later. Yeah, yeah, of course. Ja, und dann war The Dome vorbei und ich natürlich die ganze Zeit, wo ist Lady Gaga? Und dann sagte mir einer, die ist gerade in den Shuttle gestiegen zum Flughafen, sie ist weg.
Ja,
und dann
das war's.
Und dann habe ich diese Oscar-Verleihung gesehen mit
Bradley Cooper.
Und habe mir immer gedacht, das ist eigentlich mein Platz.
Das ist dein Platz, ganz
aber
genau.
Du hast es
was hätte
verbockt.
Aus dir werden können, wenn du da mal ein bisschen netter gewesen wärst? Ehrlich. Da muss man sich auch mal ein bisschen kooperativ zeigen an dieser Stelle. Du bist dann wärst du unser Ralf Möller. Was Ralf Möller jetzt ist, nämlich unser Mann in Hollywood, das könntest jetzt du sein. Und du müsstest noch nicht mal die albernen Gladiator-Schlappen dafür tragen.
Matze Germanotta würde ich heute heißen. Verstehst du? Wäre der Hausmeister.
Du würdest gar nichts mehr machen. Du würdest einfach nur oben auf dem Triumphbalkon stehen, in so einer weißen, ganz modernen Los Angeles Villa und würdest Anweisungen geben, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, genau so ist es. Und deswegen habe ich auch diesen Podcast mit dir zugesagt. Den hätte ich eigentlich abgesagt, aber ich dachte, komm, wer weiß, ob sie nochmal groß rauskommt, sag mal zu.
Guck, ich kann dir sagen, in den nächsten Wochen ist von mir nichts zu erwarten.
Nein?
Nee. Aber ich wollte dich mal fragen, bist du denn, du machst so viel, du machst zwei Podcasts, glaube ich. Oder
ja,
ist das, sag mal die Sache mit, also du machst den Champions League XXL?
Den mache ich mit Kalli und mit Tobi Holtkamp, mache ich den Podcast, ganz genau. Da geht es ja jede Woche um Fußball. Jetzt haben wir gerade Sommerpause, weil ja Bundesliga und so alles pausiert irgendwie. Jetzt geht es ja aber bald ja auch schon wieder weiter. Genau das. Und dann habe ich aber auch jetzt ein paar Mal einen Podcast mit Kathi Hummels gemacht.
Ich weiß, und das finde ich lustig. Das ist toll. Worüber habt ihr gesprochen?
Wir haben in der Tat wirklich über Gott und die Welt gesprochen. Und ich muss sagen, es ist immer so ein bisschen so am Anfang, ja, aber mit Kathi, ihr habt ja gar nichts gemeinsam. Und genau das fand ich ja einfach super mega spannend. Und wir haben dann doch festgestellt, dass wir in vielerlei Hinsicht sogar interessanterweise dieselben Ansichten haben. Und von daher hat, was für ein Podcast ja nicht immer gut ist, aber in dem Fall war es wirklich gut. Und wir haben da wirklich einiges gemacht. Im Moment machen wir eine Pause, eine schöpferische Pause.
Na klar.
Ich bin aber durchaus, gehe da fest von aus, dass wir wieder anfangen.
Ja, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich habe die ja alle sozusagen auch hier im Podcast, auch Kathi schon gehabt. Und dann ist es eben ja immer so, dass man so vorher sagt, oh ja, Kathi Hummels und so. Und wenn die dann kommen und dann redet man mit denen und so mit allen möglichen Leuten, ich bin immer danach, denke ich mir so, ach was für wie nett. Wirklich.
Voll.
Ich bin dann total begeistert.
Und ich ist wirklich so, also mit Kathi, die Podcasts waren wirklich super und wir haben uns mega verstanden. Und deswegen, sonst hätte ich das ja auch nicht gemacht, also weil ich kenne sie schon relativ lange. Sie war ja schon in Dortmund, da wo ich ja bei Kinderlachen bin, da war sie schon öfter mal auf der Gala. Also wir kennen uns, glaube ich, schon mittlerweile, keine Ahnung, 15 Jahre oder so.
Und jetzt hast du sie das erste Mal nackt gesehen im Playboy. Das guckt man sich dann schon mal an, oder? Ich meine, wenn man sonst jemanden immer nur angezogen kennt. Also wenn du jetzt im Playboy wärst, würde ich mir kaufen.
Nein, wir Männer, wir lesen sowas nicht. Wir lesen nur Fußballzeitschriften. Für sowas haben wir keine
Zeit auch.
Nein, ich weiß überhaupt nicht, wer das kauft. Ich glaube, dass das sowieso niemand kauft.
Glaube ich auch. Ich habe es mir sehr genau angeschaut und dachte mir, das sieht eigentlich ganz gut aus, alles ehrlich gesagt.
Nö, das ist ja, also was ich gehört habe, soll das ganz ästhetisch rübergekommen sein.
Sein, ja.
Aber ich habe da nicht hingeguckt.
Die Ausgabe ist jetzt auch schon vergriffen. Du, da
kennst
brauchst
du
jetzt
das,
auch gar nicht mehr gucken.
Kennst du das? Im Flugzeug wurde ja eine Zeit lang auch immer der Playboy verteilt.
Aber in so einer Hülle.
Ja, und ich habe immer überlegt, ob ich einen nehmen soll oder nicht. Das war so in den Anfängen, wo ich dann auch prominent wurde. Ich war ja früher super rich, weißt du, ne, krass konkret, da hat mich keiner erkannt, weil ich so Brille aufgehabt habe und so. Ne? Das war so ein bisschen undercover. Und dann bin ich aber als Matze Knob, und dann habe ich wirklich auch eine Zeit lang überlegt, wie verhalte ich mich jetzt? Und natürlich hat es mir immer gejuckt, weil Playboy umsonst, ey Alter, greife ich zu, sofort. Aber habe immer gedacht so, nee, dann kenne dich welche, dann macht da einer ein Foto und
ich
so.
Ich würde das total cool finden, wenn ein Mann im Flugzeug sagen würde, ich für mich bitte einmal den Playboy. Weil dann haben sie immer, weißt du, ich nehme Bunte und Gala für meine Frau. Kann ich bitte jeweils zwei, weil ich habe zwei Frauen oder keine Ahnung. Ich nehme dann noch was für meine Tochter und so. Die haben ja immer so eingesammelt. Aber wenn mein Mann gesagt hätte, ich nehme den Playboy, da hätte ich mich doch gleich einen Sitz weitergesetzt. Weil der Sitz in der Business Class, weißt du, ist ja in der Mitte mal frei.
Ich verstehe. Aber nein, heute bin ich da auch, gell? Ich war auf der Reeperbahn, da habe ich ein Kostüm gesucht für meine Show. Der hat mir gesagt, so verrückte Kostüme findest du auf der Reeperbahn. Und dann stand ich da vor so einem riesigen Sexshop.
So ein Elefantenslip. Hast du dir einen Elefantenslip gekauft?
Nee, ich wollte es war so ein Mantel, den habe ich, der hängt da sogar da vorne. Den habe ich so ein Barockmantel. Den braucht die für die Bühne. Er sagt, sowas kriegst du nur auf der Reeperbahn. Dann bin ich dann irgendwie auf die Reeperbahn und bin da rumgeirrt. Und dann stand ich vor so einem riesigen Sex-World oder sowas, ne?
Ja.
Und dann stand ich davor und es war so mittags um 12. Und jetzt dachte ich so, kann ich als Matze Knob, kann ich in einen Sexshop gehen? Und dann habe ich wirklich, ist jetzt geile Scheiße, habe ich so da vor dem Ding gestanden, habe so links geguckt, so rechts, so ist da. Und dann bin ich in den Sexshop reingeschlichen und dann ging die Tür von dem Sexshop, wie diese automatische Tür, ging auf. Ich habe zwei Schritte in den Laden gemacht, rief die Kassiererin in voller Lautstärke. Wie geil, Matze Knob.
Das ich funktioniert so, nicht unauffällig.
Okay. Nein.
Und dann ist es auch albern, sowas hinterher zu schieben wie, ich brauche eine Art Barockmantel für eine Show.
So.
Ich dachte, den kriege ich am besten hier. Der war wahrscheinlich sogar abwaschbar, oder?
Der ist, ich glaube, er sieht so aus, ja.
Weißt
ja.
du, was ich mal gemacht habe? Ich habe mal, ohne jetzt so viel zu erzählen, ein Hotelzimmer gebucht tagsüber, um mich dort mit jemandem zu treffen. Ist schon sehr, sehr, sehr lange her, ja. Und weil ich aber bei der Reservierungstante am Telefon nicht den Eindruck erwecken wollte, dass ich mich mit jemandem im Hotel treffe, nur um irgendwie, keine Ahnung, habe ich angerufen und habe gesagt, ich möchte ein Zimmer reservieren für tagsüber. Ich brauche kein Bett, nur ein Schreibtisch. Da soll nur gearbeitet werden. Und die dann so, das ist mir ganz egal, sagte die dann, all unsere Zimmer sind mit King-Size-Betten ausgestattet. Ich so, ja, aber ich werde es nicht brauchen, weil es ist ein reines Arbeitstreffen. Und so, und es war wirklich, ich glaube, es war völlig klar, jedem, hier wird gleich gebumst. So,
ja.
Und das war, das habe ich danach, also habe ich versucht, das nie wieder so zu verschleiern. Weißt du, weil Verschleierung ist manchmal fast noch auffälliger.
Wobei man sagen muss, in unserer Branche ist das ja auch sehr fließend, ne? Also, dass man arbeitet und quasi, du weißt, was ich meine, ne? Damit man
ja,
den Job
klar.
bekommt, damit du den Job bekommst, verstehst du ja?
Ich meine, natürlich, aber ich muss dir ja leider sagen.
Irgendwie wirst du ja dahin gekommen sein, wo du bist.
Ja, aber es hat sich nicht ergeben, wirklich. Und, und deswegen ist es mir selbst schleierhaft, wie ich heute hierher gekommen bin. Sex war es auf jeden Fall nicht.
Ja, also es ist bei dir wirklich, muss man sagen, Talent. Das kann ich aber, das meine ich jetzt ernsthaft. Und jetzt mal ohne Witz und doppelten Boden. Ich finde ja, dass du immer lieferst und dass du auch immer, egal wer neben dir steht, ich habe ja schon auch ein paar Mal Moderation von dir gesehen, da kam dann, ich weiß nicht, ob es der Papst war oder der amerikanische Präsident, aber du bist ja zu allen gleich. Also du hast ja, du haust dem Präsidenten ja genauso einen Spruch um die Ohren wie, sagen wir mal.
Das glaube ich ist aber gut, das ist wirklich wichtig. Ich habe vor allem gleichermaßen viel Respekt und gleichzeitig aber auch keine Angst. Und ich glaube, das hast du ja auch nicht. Und ich denke, dass das, weil wir sind ja selber Prominente und ich finde es so langweilig, wenn mir einer mit so einem, weißt du, so einem Anbetungsrespekt irgendwie gegenübertritt, weil dann, das ist stinklangweilig. Man will ja ganz normal behandelt werden und ich glaube, das wollen die anderen eigentlich auch.
Wobei du als Frau natürlich tendenziell, was das angeht, glaube ich, auch ein bisschen mehr machen kannst. Also du musst als Mann musst du immer so ein bisschen aufpassen. Also der Mann, also dass du, da kennst du diese Dominanzgesten? Also als Mann kriegst du ja von einem anderen Mann auch gerne mal so die Hand auf die Schulter gelegt.
Und der drückt die so,
drückt so runter. Matze, Junge, alles klar bei dir?
Oder ins Gesicht so.
Ja.
So ins Gesicht auch schön. Hier so hinten, hier am Nacken. Da kriege ich zu viel. Wenn ich nur schon zugucke, denke ich mir, ich schreite ein.
Das habe ich neulich gehabt, da war ich auf Mallorca, stand ich in einem Laden, kommt so ein Typ, der am Nachbartisch irgendwie mit drei Frauen stand, kommt so auf mich zu, fasst mir so am Kopf, haut mir so in den Nacken und nimmt dann mein Gesicht mit beiden Händen und sagt so, ja, wenn es so schön, dich hier zu sehen. Und dann habe ich mir gedacht, so Junge, Dann habe ich den erstmal einen hinter den Nacken gehauen, beim zweiten Mal sage ich, freue mich auch, dass du da bist, klatsch. Dann hat er nochmal an meinen Kopf gemacht, habe ich dann beim zweiten habe ich den richtigen Nackenschlag verpasst und dann ist er, hat er gezuckt und ist dann wieder so an seinen Tisch zurückgegangen, weil die Frauen haben schon so ein bisschen komisch geguckt, so nach dem Motto, also da, und das hatte nicht so richtig funktioniert, was er davor hatte. Aber da habe ich auch gedacht, also, und ich, das mache ich normal nie, aber da musste ich irgendwie,
Gesicht fassen und es ist interessant. Es gibt ja auch Männer, die, wie Männer, anderen Männern die Hand geben oder zum Beispiel auch dieses auf den Rücken schlagen, wie du auch sagst, so halb auf die Schulter und aber so runterdrücken irgendwie. Und dann gibt es unterschiedliche, ich glaube, das können so Gesten, Deuter, können das sehr gut, es gibt so Leute, die drücken mit dem Daumen, beim Händedruck drücken die oben so drauf und um gleich zu zeigen, ich bin hier der Chef, aber da sind sie mit uns, laufen sie in die leere Sackgasse, kann ich nur sagen.
Ja, so. was ich ja faszinierend fand, ja bitte, du wolltest das Thema wechseln?
Nein, überhaupt nicht, so klingt so ein bisschen final,
Frau, wenn eine Frau sich langweilt, sollte man sofort das Thema wechseln. Worüber möchtest du sprechen?
Nein, sag du bitte, es gibt...
Ne, ich wollte gerade noch intime Geheimnisse ausplaudern, aber ich habe es mir gerade überlegt. Worüber geht's? Worum möchtest du machen?
Hast du manchmal Sehnsucht nach einem Schreibtisch? Also im Sinne von mal so Büroalltag, weil ich habe das zum Beispiel, weil ich ja immer jeden Tag irgendwo anders bin. Und manchmal denke ich mir, was wäre das schön, so ein Büro zu haben, wo man einen Schreibtisch hat. Und dann sagt man so, heute beantworte ich mal Mails und trinke dabei Milchkaffee.
Milchkaffee habe ich mir vor diesem Podcast geholt. Aber es ist natürlich, es ist ein Schreibtisch, der quasi in meinem Zuhause-Büro ist. In der Tat gehe ich zum Beispiel, ich habe so eine Rückenschule. Es ist kein Fitnessstudio, sondern es ist so Rückentraining für den Rücken. Und da gehe ich alleine deswegen schon hin, weil es diese zwei, drei Mal in der Woche sind mein, wie soll ich es formulieren, das ist so mein Ritual, also mein es ist wiederkehrend. Wir haben ja nichts Wiederkehrendes. Ist ja bei uns ist ja jeder Tag neu. Jeder Tag ist irgendwie anders. Ja, gut, du bist dann schon mal irgendwie bei derselben Sendung, aber irgendwie ist trotzdem alles anders. Und da freue ich mich einfach schon, wenn die Rezeptionistin einfach sagt, ah, der Matze. Und das sagt sie auch dann immer genau so. Ah, der Matze. Ne? Und allein auf dieses, ah, der Matze, darauf freue ich mich. Deswegen mache ich eine Stunde Training für, ah, der Matze. Ne? Ja, deswegen sehe ich halt auch aus wie Ralf Möller, auch wenn ich es nicht so weit gebracht habe.
Ich wollte gerade sagen, mein Gott, dass du deinen Rücken auch noch trainierst. Ich glaube, das sieht alles gut aus.
Ich bin zufrieden, also in der Tat. Also ich sage mal so, es ist so, wenn du ja so Verletzungen hattest, musst du das ja kompensieren und das kannst du am allerbesten immer mit Muskulatur, das ist wirklich so. Deswegen habe ich auch relativ lange Fußball gespielt in der Kreisliga, also mit über 40 und so, weil ich das muskulär konnte und das hört sich jetzt blöd an, aber es ist so. Du kannst auch theoretisch, glaube ich, wenn du ein bisschen Glück hast und so genetisch da einigermaßen versorgt wurdest, kannst du relativ lange auch gut Sport machen auf einem guten Niveau, wenn du trainiert bist.
So. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich lasse jetzt, weißt du, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Bild von dir, von diesen, gut, die Füße, die müssen wir jetzt noch aus dem Kopf kriegen. Aber warte, ich mache die Augen zu, ich schließe die Augen und stell mir vor, dass du muskulär wirklich sehr, sehr gut ausgestattet bist.
Ja.
Gut.
Hast du's?
Okay.
Ja.
Hab ich. Warte, ich mache nochmal ein Foto. Klick, klick mit meinen Augen. Klick, klick.
Da, klack, klick, klack.
Klick, klick.
Aber ich finde ja übrigens auch, was du ja auch immer ganz gut machst, finde ich ja immer, dass du du tust wirklich so, als wenn du eine Katastrophe wärst. Und dann kommst
aber ich
du
bin natürlich
die,
super geil.
Ah, ja, klar. Dann kommst du auf die Bühne raus mit deinen Klamotten und dann denken alle so, ist klar.
Das ist wirklich lustig, weil das die Leute, die auf mich treffen, also häufigst gesagter Satz mir gegenüber ist, sie sind ja so dünn geworden. Sie sagen doch immer, dass sie so dick sind und so. Dann sage ich, nein, ich bin gar nicht so dick. Ich sag's immer nur, ja. Also gemessen an Silvi Mais bin ich natürlich eine Bombe, ja. Aber also eine Fettbombe. Aber ich meine nur, es ist tatsächlich so, ich senke die Erwartung aufs Minimal und dann geht's natürlich total ab, wenn ich dann komme, dann ist es eigentlich so.
Montserrat Schönberger mutiert zu Kate Moss.
Ja, ganz genau. Ganz
aber
genau.
Es ist bei mir sagen sie auch immer, also ich finde sie so, im Original sehen sie besser aus als im Fernsehen, wo ich immer sage, da es liegt immer so, wirklich bei mir immer so, ich habe ja so dunkle Augenbrauen und manchmal, wenn die Beleuchtung schlecht ist, dann drückt es immer so runter und dann habe ich immer so Augenringe, die ich im Original so nicht habe. Aber ich finde, so rum ist es mir ehrlich gesagt auch lieber, als wenn ich im Fernsehen aus Granate und dann triffst du mich und denkst so, wie sieht der denn aus? Alter,
naja, Katastrophe. Und also ich kriege auch immer nur die Resonanz, im Fernsehen sehen sie nicht so schön aus wie in echt. Und da sage ich dann aber auch manchmal zu den Leuten, sind sie mal froh, dass sie nicht im Fernsehen sind. Weil wenn die dann in echt ja auch schon schlimm aussehen, dann will ich ja gar nicht wissen, was im Fernsehen sich abspielen wird, aber gell?
Sag mal, wir sind doch demnächst auch mal im Fernsehen gemeinsam, ne? Habe ich gehört.
Ja klar, wir machen das, verstehen Sie, Spaß, Sommerspezial zusammen. Und dass du dazu gesagt hast. Das ist ein absoluter Kracher.
Und das Management hat auf mich eingeredet, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also das gab mehrere Telefonate. Ja. Eins. Und dann habe ich auch nach 2 Sekunden sofort gesagt, ich mach's. Und dann haben sie gesagt, das ist aber noch gar nicht sicher, ob die Barbara will.
Ich habe sofort gesagt, naja, das wäre super. Weil wir werden einfach nichts anderes machen. Ich glaube, es wird jemanden geben, der für uns grillt. Dafür werde ich sorgen. Mhm. Und wir sitzen irgendwo auf dem Land und wir gucken uns gemeinsam lustige Filme an und reden ein bisschen darüber. Quatschen, machen uns einen lustigen Abend und haben Spaß. Und da freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch. Also, weil das letzte Mal schon bei Verstehen Sie Spaß in Berlin war das schon sehr, sehr nett, muss ich wirklich sagen. Deswegen, es wird auf jeden Fall, ich bin da, also wenn das so läuft wie dieser Podcast hier, was soll denn da schiefgehen?
Also es kann gar nichts schiefgehen, deswegen, wenn du feste Komponenten in deinem Leben suchst, du hast ja gerade von den Konstanten gesprochen, es muss nicht nur die Rückenschule sein, die du dreimal die Woche aufsuchst, du kannst auch einfach, würde ich jetzt mal sagen, alle 3 Monate hier zu den Waffeln einer Frau kommen, du bist herzlich willkommen.
Ja. Ich hab schon wieder zugesagt.
Er hat zugesagt, wir haben es notiert. Danke, Matze Knob.
Bitte.
Tschüss.
Darf ich noch einen Satz loswerden?
Natürlich.
Ah, bitte, 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 bitte. Du weißt ja, du musst als Comedian immer Werbung machen. Es gibt eine kleine Sommertour, das sind 5 oder 6 Auftritte, die sind alle im Norden von Deutschland. Es heißt Matzes wilde Sommershow. Und da wäre mega geil, wenn einer sagt, komm, ich komm vorbei. Das war's.
Einer oder zwei?
Shows oder Karten?
Nee, Leute, die sagen sollen, dass sie kommen. Einer oder zwei, vielleicht sogar drei Leute werden ja, jetzt auf diesen Aufruf 500. hin sich auf die Socken machen. Matzes kleine Danke. Sommershow. Wie toll.
Wilde. Matzes wilde. Verrückte, wilde Sommershow. So oh, heißt
das. Das klingt so, dass ich da auch mit dabei sein möchte. Also Matze ist auf Tour, Matze macht Mut zur Lücke, Matze macht echte Champions XXL, engagiert sich für Kinderlachen und ist demnächst im Sommerspezial von Verstehen Sie Spaß. Also dieser Mann, das ist wirklich überirdisch, was er alles hinkriegt.
Ja, platte Füße noch, das hast du noch vergessen. Alles
und platte
klar,
Füße
ne?
hat er auch.
Ja, und jetzt bestelle ich mir im Internet eine Socke von Barbara Schöneberger, 5 Tage getragen. Tschüss.
Tschüss. Matze Knob. Gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und er ist ein guter Botschafter von Lippstadt, glaube ich, von seiner
das stimmt,
Heimatstadt,
das stimmt,
in der er wohnt.
Das stimmt.
Also wie er das beschrieben hat, es war fast erotisch.
Ja, und ich glaube, wir können sagen, kann auch ein drittes Mal wiederkommen, oder?
Ja, Matze Knob ist jederzeit willkommen. Ich denke, ihr seht es genauso. In der nächsten Woche gibt es einen neuen Gast hier bei uns und hört einfach mal rein, auch vielleicht zum Vergleich in das erste Gespräch mit Matze Knob, was ja auch hier bei uns in der App zu finden ist. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de